OM Online Podcast. Der Themen-Talk für das Oldenburger Münsterland.
Man wollte den Wolf und man muss mal mit dem Wolf auch leben. Aber das Land Niedersachsen hat auch in der letzten Zeit die Abschüsse von Wölfen genehmigt. Und das sehe ich doch sehr kritisch.
Die Rechtssicherheit muss dergestalt kommen, dass das eine Akzeptanz auch findet in der Bevölkerung, dass das bejagt wird, dass dann auch Wölfe entnommen werden.
Er ist wieder da. 100 Jahre nach seiner Ausrottung in Deutschland ist der Wolf auch im Oldenburger Münsterland wieder heimisch geworden. Allerdings begrüßt nicht jeder seine Rückkehr. Insbesondere in agrarisch geprägten Regionen führen Risse immer wieder zu Konflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Und damit herzlich willkommen zum OM Online Podcast. Mein Name ist Kaschen Duzat und ich begrüße Sie. Der Wolf ist also zurück und mittlerweile leben Schätzungen zufolge wieder mindestens 350 Tiere zwischen Harz und Küste. Warum sich Canis lupus, so sein lateinischer Name, gerade im Oldenburger Münsterland so wohl zu fühlen scheint und welche Konflikte seine Ausbreitung mit sich bringt, darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Matthias Nihus. Moin Matthias, schön, dass du gekommen bist.
Moin, hallo.
Also Matthias, der Wolf ist zurück und gerade hier scheint er sich sehr wohl zu fühlen. Warum ist das so?
Ja, das ist ein ganz interessantes Phänomen. Wir haben ja vor 20 Jahren, als die Wölfe zurück nach Deutschland kamen und sich zunächst in Sachsen ausbreiteten, dachten viele, naja, die werden so in die Wälder gehen. Das waren wahrscheinlich so alt hergebrachte, ja, und natürlich, wie man heute weiß, falsche Vorstellungen. Tatsächlich finden die Wölfe Truppenübungsplätze, ehemalige Truppenübungsplätze und insbesondere auch Moore, viel, viel interessanter. Und man muss ja auch sagen, es ist eine Auszeichnung für unser Moor. Durch die Renaturierung ist das natürlich ein ökologisch sehr wertvolles Gebiet geworden, nicht nur für Rastvögel, sondern es ist auch ein schwer durchdringbarer Bereich, auch für den Menschen. Und es bietet den Wölfen viel Sicherheit und eigentlich nahezu ideale Bedingungen. Sie suchen eine solche Landschaft, sie brauchen auch Dunkelheit und sie finden dort einfach ein ideales Gebiet vor. Vergessen darf man auch nicht. Rundherum sind viele Maisfelder. Das ist nicht nur Deckung fürs Rehwild und für Schwarzwild. Da, wo diese Tiere sind, gibt es natürlich auch eine Nahrungsquelle für Wölfe, weil die natürlich genau das suchen. Also es ist auch ein Zeichen dafür, dass die Wölfe hier offensichtlich genügend Nahrung finden und sich ganz genau ihr Revier angucken und sich hier tatsächlich wohlfühlen und dauerhaft bleiben. Eins darf man auch nicht vergessen, der Bestand eines Wolfsrudels hat immer eine etwa ungleich hohe Größe. Wenn also Tiere, sobald sie, ich sag mal, ein entsprechendes Alter erreicht haben, sich von ihrem Rudel lösen müssen, kommt es wieder zu entsprechend neuem Nachwuchs. Aber die Rudelgröße, die wird immer konstant sein, wird sich da nicht verändern. Also ich höre öfter von Leuten, Mensch, bekommen wir denn noch mehr Wölfe? Nein, wenn es ein Wolfsterritorium gibt, haben wir eine konstante Größe. Und das Wolfsterritorium ist auch mindestens etwa 250 Quadratkilometer, in unserem Fall sogar noch deutlich größer.
Diese Angabe bezieht sich jetzt ja, wenn ich es richtig verstehe, auf das Goldenstädter Moor. Wie sieht es denn Richtung Löning aus beim Herzlakerrudel?
Ja, das Rudel im Raum Löningen-Herzlake ist ja auch direkt an der Kreisgrenze, so wie wir es hier auch haben bei Vechta-Diepholz. Da sieht man auch, es umfasst einfach einen großen Bereich. Ne? Da gibt es eben auch verschiedene Moorgebiete, wo sich die Wölfe sehr wohl fühlen. Und gerade wenn ich da so gucke, Hallener Moor, Hahnenmoor, das sind Bereiche, die finden Wölfe offensichtlich sehr ansprechend. Und man muss ein Stückchen weitergehen Richtung Meppen. Das große Bundeswehrgelände bietet ähnliche Voraussetzungen. Hier an der Grenze des Landkreises Cloppenburg-Werlte, der Edonorenwald, der ist landschaftlich ein bisschen anders, aber das Umfeld bietet den Wölfen halt einfach auch ideale Bedingungen. Man muss langfristig davon ausgehen, dass alle großen Moorbereiche hier in Niedersachsen auch entsprechend jeweils einen Wolfsrudel beheimaten werden.
Zu einer flächendeckenden Besiedlung gehört dann aber auch ein konsequentes Wolfsmonitoring und genau hier regt sich Kritik. Dazu hören wir jetzt Ulrich Heidmann, der ist Wolfsberater im Landkreis Vechta.
Man hat es versäumt in Niedersachsen. Jungwölfe zu besendern. Man hat es bis heute nicht für nötig gehalten oder nicht geschafft, Jungwölfe in Niedersachsen zu besendern. Daraus hätte man Ergebnisse ziehen können. Man hätte die Wege des Wolfes anhand der Sendefrequenzen feststellen können. Man hätte dann gezielt Weidetierhalter im Vorfeld schon auf die Gefährlichkeit bzw. durch einen Besuch des Wolfes informieren können und hätte dann auch denen raten können, nimmt die Tiere von der Weide oder setzt besondere Schutzmaßnahmen ein, dann wäre garantiert, wäre der ein oder andere Nutztieres, Weidetieres ausgeblieben.
Ja, wir haben es gerade gehört, eine Besenderung ist trotz Ankündigung bisher nicht erfolgt. Kann man dann, Matthias, mit Blick auf die Abschüsse sagen, das Land Niedersachsen hat alle Möglichkeiten vorher ausgeschöpft?
Zunächst mal muss man sagen, dass das Land Niedersachsen in Sachen Monitoring, glaube ich, noch mehr unternimmt als andere Bundesländer. Die machen schon eine ganze Menge. Angestrebt war ja auch das Besendern von Wölfen. Auch das, finde ich, ist eine wichtige Sache, wenn man tatsächlich von jedem Rudel im Land bei einem Tier oder ein Tier mit einem Sender ausstatten würde, hätte man natürlich viel mehr Erkenntnisse und könnte im Zweifelsfall, wenn es kritisch wird, natürlich besser Wölfe ausmachen und einschreiten. Denn wir haben bei den letzten Entnahmen ja gesehen, dass nie das Tier geschossen wurde, das tatsächlich zum Abschuss freigegeben war. Es waren junge Wölfe, unerfahrene Wölfe, die da in die Falle getappt sind. Und ich glaube, man könnte über das Besendern vielleicht da noch erfolgreicher tätig werden. Es muss einfach gelingen, Tiere vielleicht ein bisschen besser zu identifizieren, auch wenn es natürlich wahnsinnig schwer ist, in der freien Natur einen jungen Wolf von einem Jahr, der nahezu genauso groß und genauso aussieht wie ein erwachsener Wolf, von einem anderen Tier zu unterscheiden. Es ist in der Praxis halt unglaublich schwierig, tatsächlich den richtigen Wolf zu entnehmen. Das wird uns sicherlich noch einige Zeit fordern und begleiten.
Ja, damit sprichst du es eigentlich auch schon an. Wie kann ein Jäger denn überhaupt einen Wolf, den er abschießen soll, identifizieren?
Wenn man mal in der freien Natur unterwegs ist und aus großer Entfernung Tiere gesehen hat, muss man ja auch manchmal erstmal genau hingucken, um sie identifizieren zu können. Den Jägern geht es dann nicht viel anders. Wenn ich ein Wolfsrudel habe und ich bekomme beispielsweise nur die genetische Kennung eines Tieres genannt, wie wir das im Löninger Fall hatten, dann weiß natürlich ein Jäger auch nicht, wie sieht der Wolf aus. Wenn ich keine optischen Erkennungsmerkmale habe, dann fällt das natürlich insbesondere schwer. Dann ist das im Winter gewesen, die Sicht ist wahrscheinlich schlecht, es dämmert ein wenig, es gibt eine große Distanz. Wie will man da ein Tier vom anderen unterscheiden können? Hinzu kommt, Wölfe, die ein langes Winterfell haben, erschweren es oder machen es eigentlich unmöglich, zwischen Männlein und Weiblein zu unterscheiden. Es gibt also in der Praxis, in der praktischen Umsetzung, gibt es da erhebliche Probleme. Also da einen Wolf zweifelsfrei zu identifizieren und gezielt das Tier treffen, was man treffen möchte, das ist schon mit sehr viel Glück verbunden.
Ein weiterer Kritikpunkt in Bezug auf die Abschüsse hier im Land Niedersachsen von Seiten der Naturschützer ist, dass sie der Landesregierung, dem Umweltministerium, Intransparenz vorwerfen. Wir hören dazu Ludger Frier.
Der Wolf unterliegt dem Naturschutzrecht und ein normaler Jäger darf nicht auf Wölfe schießen. Und was das Land macht, jetzt vermehrt Sondergenehmigungen zum Abschuss von Wölfen freizugeben und dass diese Abschussgenehmigungen der Öffentlichkeit konsequent zu verheimlichen, das geht gar nicht.
Ja, Matthias, das geht gar nicht, sagt Ludger Frier. Ist dem so oder geht das?
Ich glaube, zunächst mal ist es wichtig, dass das Land handlungsfähig sein muss. In dem Moment, wo ein Wolf konkrete Probleme macht und man einschreiten muss, muss das Land auch handeln können. In der Vergangenheit hat es da große Probleme gegeben, weil diese Maßnahmen vorher bekannt wurden. Es gab tatsächlich Störaktionen massivster Art und Das ist natürlich immer schwierig, wenn so etwas stattfindet. Wir haben das gesehen im Raum Nienburg. Da hat ja letztendlich die Jagd nach einem Wolf über 1 Million Euro gekostet. Das kann man sicherlich irgendwo nicht mehr vermitteln. Man muss einen Weg finden. Gleichzeitig muss dieser Weg aber auch transparent und überprüfbar sein. Und da haben wir sicherlich, glaube ich, noch nicht so ganz den idealen Weg gefunden. Und ich hoffe, dass es hier zu einer Lösung kommt, die auch beide Seiten, sage ich mal, zufriedenstellt. Jene, die Handlungsbedarf sehen und jene, die das auch kritisch beleuchten wollen oder möchten, dass man es juristisch überprüfen kann.
Genau, diese mangelnde gesellschaftliche Akzeptanz für Befürworter von Wolfsabschüssen beklagt auch Heinrich Voth von der Kreisjägerschaft Vechta.
Die Rechtssicherheit muss dergestalt kommen, dass das eine Akzeptanz auch findet in der Bevölkerung, dass das bejagt wird, dass dann auch Wölfe entnommen werden. So ein Wolf, den muss man tolerieren und so weiter. Und wenn denn da irgendwo, ich sag mal, sowas ist, dass der Wolf geschossen werden soll und irgendeiner hat ihn geschossen, dass man dann gegen den Menschen vorgeht und den da drangsaliert bis zum geht nicht mehr. Der wird also vom Juristischen her wird er keine Probleme kriegen. Aber eben, wenn sein Name bekannt wird, dann kann er da wegziehen.
Ja, Matthias, Jägern drohen persönliche Konsequenzen, wenn sie einen Wolf abgeschossen haben. Wie siehst du diese Situation derzeit?
Also zunächst mal finde ich es wichtig, dass Jäger sich einbringen. Sie kennen ihr Revier, sie wissen genau, was da los ist. Sie kennen das Verhalten der Rehe, des Schwarzwildes, aller Tierarten. Keiner kennt sich in seinem Bereich besser aus als der Jäger. Deshalb finde ich es gut, wenn sie sich einbringen und auch aktiv am Monitoring teilnehmen. Das würde auf jeden Fall die Situation verbessern. Und deshalb glaube ich, sollten Jäger sich auch da ruhig noch offener engagieren. Gleichwohl habe ich vollstes Verständnis dafür, dass man den Namen desjenigen, der sich dann tatsächlich bereit erklärt, eine Entnahme durchzuführen, geheim hält. Diesen Mann muss man schützen, denn es gibt leider viel zu viel militante Leute, die unterwegs sind und eine Gefährdung muss auf jeden Fall da ausgeschlossen werden.
Ja, da stehen sich teils unverbrüchliche Positionen gegenüber, dass sich aber an der aktuellen Situation unbedingt etwas ändern muss, sagt auch Uli Heidmann.
Das müsste mehr auf die Wolfsberater eingegangen werden. Wir haben ja das Problem momentan, dass viele Wolfsberater das Lager verlassen und ihren ehrenamtlichen Job an Nagel hängen und nicht mehr als Wolfsberater fungieren. Und es müsste ein besserer Austausch zwischen Ministerium und Wolfsberatern stattfinden. Dann könnte man auch solch einen Blödsinn wie jetzt mit dem Abschuss irgendwo im Vorfeld klären. Genauso ist es aber auch, ich muss die Jägerschaft mit ins Boot nehmen. Es geht nicht ohne Jäger. Die müssen genauso mit eingebunden werden. Ich möchte nicht in der Situation des Jägers sein, der den Wolf erschossen hat.
Ja, Matthias, Uli Heidmann hat da ja ein paar Punkte angesprochen. Wie sieht denn nun die Zukunft des Wolfsmonitorings in Niedersachsen aus?
Was wir gesehen haben, ist ja, dass das Wolfsvorkommen in Niedersachsen unglaublich an Dynamik gewonnen hat. Ich glaube, vor 5 Jahren hätte sich keiner so richtig vorstellen können, welche dichte Wolfspopulation wir heute im Land haben. Deshalb ist es wichtig, sich im Monitoring zu engagieren. Das können viele Leute machen. Da kann sich auch jeder privat einbringen, der beispielsweise im Moor spazieren geht und über die App der Landesjägerschaft Dinge meldet, die er sieht. Und wir müssen natürlich auch sehen, wie viele Wölfe verträgt das Land? Also bisher hat sich an diese Frage keiner so richtig rangetraut. Und man muss wirklich gucken, was geht, was ist verträglich, was funktioniert in unserer Kulturlandschaft, in unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft. Und da gilt es sicherlich auch noch, Erfahrungswerte zu sammeln. Also deshalb aus der Vergangenheit heraus kann ich jetzt keine Prognose für die nächsten 5 Jahre sammeln. Aber es wäre wichtig, ein gutes Monitoring zu betreiben. Es darf keine Leute geben, die Kameras klauen, wie wir es im Moment erleben. Es wäre toll, wenn sich jeder aktiv einbringt, der irgendwie naturinteressiert ist und sich am Monitoring beteiligt. Diese App des Landes bedient, der Landesjägerschaft. Ich glaube, damit wäre schon sehr viel gewonnen. Und wir müssen natürlich jetzt diese Erkenntnisse, die wir dadurch gewinnen, sammeln und schauen, was machbar ist.
Ungeachtet dessen dürfte der Wolf auch in der Zukunft ein kontroverses Thema bleiben, alleine wenn ich an die Schäden durch Weidevierrisse denke. Auch darüber werden wir hier noch zu sprechen haben. Dir aber erstmal danke für dein Kommen, Matthias.
Gerne.
Nächste Woche begrüße ich hier meinen Kollegen Georg Meyer. Mit ihm werde ich dann über die Bauernproteste reden. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns dann wieder zuhören würden. Bis dahin, bleiben Sie gesund.